Sustainability to go. Tonne auf, Müll rein. Beim Thema Abfall sind wir Deutschen spitze. Pro Kopf verursachen die Privathaushalte hierzulande direkt hinter Dänemark den meisten Müll, nämlich rund 535 Kilogramm im Jahr. Die gute Nachricht ist, auch in Sachen Recycling belegt Deutschland im europäischen Vergleich einen Spitzenplatz. Insgesamt werden etwa 70% der anfallenden Haushaltsabfälle recycelt. Dabei gibt es aber deutliche Unterschiede. Während gesammelte Elektro-Altgeräte und Altglas zu 100% recycelt werden, sind es bei Hausmüll nur 16%. Wachsende Probleme bereitet vor allem das Thema Verpackung. Gerade beim Thema Kaffeekapseln aus Aluminium sind viele Verbraucher in den letzten Jahren deshalb sensibler geworden. Das macht auch den großen Playern wie Nespresso zu schaffen. Nespresso-Kapseln sind für viele ein Synonym unserer Wegwerfgesellschaft. Im Kampf gegen den Kaffeekonzern wird hineinprojiziert, was in Lieferketten und privaten Haushalten alles falsch läuft. Dabei schießen manche Ansichten über den sachlichen Austausch von Pro und Contra hinaus. In unserem heutigen Podcast diskutieren wir deshalb am Beispiel von Nespresso faktenbasiert Fragen zu Recycling, Grenzen und Chancen der Kreislaufwirtschaft und Herstellerverantwortung. Wenn man es richtig angeht, dann kann man Materialien bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag wiederverwenden, sagt unser heutiger Gast Sebastian Klaus. Er ist Professor für Verpackungstechnik an der Beuth-Hochschule in Berlin. Dort beschäftigt er sich mit der zentralen Frage, wie man Verpackung, Lagerung, Transport und Vermarktung von Waren so zusammenführt, dass am Ende Verbraucher, Firma und Umwelt davon profitieren. Unser zweiter Gast ist Tim Decken. Er ist Nachhaltigkeitsmanager bei Nespresso Deutschland. Im Austausch mit den Kollegen in der Schweiz geht es bei seiner täglichen Arbeit um Kaffeeanbau, Initiativen in Sachen Klimaneutralität und um die Themen Kreislaufwirtschaft und Recycling. Besonders stolz ist Decken, dass bis Jahresende alle Kapseln für den Privatverbrauch auf recyceltes Aluminium umgestellt werden. Also alles im Lot? Da bleiben jede Menge Fragen, die wir den beiden stellen konnten.
Hallo und herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Mein Name ist Elmar Lenzen und ich bin Chefredakteur beim nachhaltigen Nachrichtendienst Umweltdialog. Herzlich willkommen, Herr Klaus.
Danke, Herr Lenzen, für die Einladung. Freue mich.
Mein zweiter Gast ist Nachhaltigkeitsmanager bei einem Unternehmen, dessen bloße Namensnennung bei den meisten NGO-Vertretern bereits einen Ruhepuls von über 100 auslöst. Tim Decken arbeitet nämlich bei Nespresso in Deutschland. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen.
Danke, Herr Lenzen. Ich freue mich auch.
Herr Decken, an Sie richtet sich auch direkt meine erste Frage. Nespresso ist eine oft und auch gern gescholtene Marke. In der Kritik steht dabei aber gar nicht mal die Qualität des Kaffees, sondern das Verpackungsmaterial Aluminium. Denken Sie nicht auch manchmal als Nachhaltigkeitsmanager, Mensch, hätten die nicht einen anderen Rohstoff nehmen können?
Nun ja, da stellt sich dann direkt natürlich die Frage, welchen alternativen Rohstoff wir denn hätten nehmen können, der vergleichbare Eigenschaften hat. Wenn man sich mal Kaffeekapseln anschaut, wir haben also den Kaffeesatz da drin mit einem sehr sensiblen Aroma natürlich. Das heißt, Aluminium ist wirklich sehr gut geeignet, um das Aroma zu konservieren und einen Aromaschutz zu gewährleisten. Gleichzeitig haben wir natürlich in der Materialproduktion bestimmt auch andere Materialien, die auch weniger energieintensiv sind, aber vielleicht auch nicht die gleichen Eigenschaften haben, was den Aromaschutz jetzt betrifft. Hinzu kommt natürlich Recyclingfähigkeit und Sortierfähigkeit auch des Materials. Und da sind wir, da unsere Kapseln einen relativ hohen Aluminiumanteil haben, wirklich schon sehr gut aufgestellt, da sie einerseits sehr gut erkannt werden können in den Sortieranlagen und gleichzeitig auch gut recycelbar sind.
Ja, Recycling ist vielleicht ein gutes Stichwort. Das ist ja auch immer letztendlich der Grundvorwurf, dass man sagt, so viel energetischen und materiellen Aufwand für etwas, was so ein Einwegprodukt ist. Diesen Kritik wollen Sie ja jetzt mit Recyclingkapseln den Wind aus den Segeln nehmen. Warum sind Sie da eigentlich früher drauf gekommen?
Ja, weil es einfach gesagt nicht so einfach für uns ist. Die Kapseln aus recyceltem Aluminium sind ein wirklicher Meilenstein für uns. Unsere Kapseln haben jetzt 80%, sind mit 80% Recycling-Aluminium hergestellt und bis Ende diesen Jahres wollen wir alle Kapseln unseres Privatverbrauchersortiments entsprechend umgestellt haben. auch wenn es sich vielleicht nicht so spektakulär anhört, diese Innovation auf den Markt gebracht zu haben, war es doch etwas schwieriger, weil sie bedenken müssen, die Kapseln müssen lebensmittelsicher, die müssen stabil genug sein, auch für die Kapselmaschinen und gleichzeitig auch flexibel genug in der Herstellung der Kapsel selber. Das hat wirklich einige Entwicklung auch gekostet, um das entsprechend dann auf den Weg gebracht zu haben.
Ziel ist es ja letztendlich dann Richtung nachhaltigere Verpackung zu gehen. Da würde ich gerne jetzt unseren Experten fragen. Herr Professor Klaus, laut einer Studie erwarten die Konsumenten in ganz Europa nachhaltige Verpackungslösungen. Das klingt gut. Aber was genau ist denn jetzt eigentlich mit schöne nachhaltige Verpackung?
Das ist schon mal erstmal eine sehr interessante Frage, weil wir festgestellt haben in Europa, also ich bezweifle erstmal nicht, dass in Europa die Leute nachhaltige Verpackungslösungen wollen. Und danach fragen wir, was ist denn eigentlich Nachhaltigkeit? Ja, was ist denn nachhaltig? Ne? Das ist so ein bisschen wie bestelltes Tagesgericht, das hört sich lecker an, aber erklären Sie mir doch bitte jetzt mal, was das Tagesgericht ist. Ja, und da muss man vielleicht erstmal ein bisschen ausholen, weil Nachhaltigkeit erstmal nur eine Worthülse ist, die wir aufladen müssen. Ja? Und sie wurde auch schon häufig aufgeladen und auch mit verschiedenen Inhalten. Wenn wir mal zurückgucken, wo kommt die Nachhaltigkeit eigentlich her? Das kommt aus einem Drei-Säulen-Modell eigentlich. Ja? Es hatte die Ökologie, oder das heißt, es hat die Ökologie, das heißt, die ganzen Umweltthemen sind dort zusammengefasst, aber auch zwei andere Facetten, einmal das Soziale, also das Thema Menschenrechte, Kinderarbeit, faire Löhne und auch das Wirtschaftliche, sprich, was ist mit unserem Lebensstandard, sind Unternehmen so aufgestellt, dass sie morgen auch noch agieren können. Ja? Das sind also eigentlich die Themen gewesen, die man zur Nachhaltigkeit zusammengefasst hat. Und das hat sich aber sehr schnell gewandelt, dass man gesagt hat, ja, wir wollen aber so ein Vorrangmodell. Ja? Also ohne Ökologie brauchen wir uns eigentlich weniger um das Soziale kümmern und ohne um das Soziale brauchen wir uns eigentlich auch nicht um die Wirtschaft zu kümmern. Ja? Das war dann dieses Vorrangmodell, wo die Ökologie immer mehr in den Vordergrund gekommen ist. Heute, ich würde das mal als Fokusmodell bezeichnen, haben wir eigentlich, dass die Thema Soziales und Wirtschaftliches eigentlich komplett raus sind und wir eigentlich nur noch den Begriff Nachhaltigkeit mit Ökologie aufladen. Und da jetzt nochmal zum Kern Ihrer Frage, was bedeutet das eigentlich, diese ökologische Nachhaltigkeit? Ja? Das ist das Thema, dass wir keine relevanten negativen Einflüsse, ja, durch die Verpackung oder durch Produkte auf die Umwelt eigentlich generieren und hinterlassen. Ja? Das bedeutet also auf Wasser, auf Klima, Luft, Böden, Artenvielfalt, aber auch auf die Wechselwirkung mit den Menschen. Ja? Das verbirgt sich dahinter. Und dass verwendete Ressourcen sich auch nicht aufbrauchen. Ja? Das heißt, sie müssen sich in einem angemessenen Zeitraum erneuern lassen oder sie müssen dann auch, oder besser und, ungenutzt, weil unbegrenzt weitergenutzt werden. Also vereinfacht, wir können dieses Modell, was wir uns vielleicht wählen, nachhaltig, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag durchführen. Ja? Und zwar, das gilt auch nicht nur für den Rohstoff, sondern auch für die Herstellung, für die Weiterverarbeitung, für die Logistik, für den Verbrauch, für die Entsorgung. Ja? Also all das sollte bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag funktionieren und dann sind Sie ganz schnell beim Kreislaufgedanken. Das ist dann ja die Konsequenz daraus, dass so etwas dann auch wirklich nachhaltig sein kann. Also, ich hoffe, es war eine lange Antwort, aber der Gedanke ist klar, wir wollen eigentlich ökologische Verpackung und zwar so, dass wir bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag keine schädigenden Umwelteinflüsse haben.
Kreislauf, danke schön. Kreislaufwirtschaft ist ein gutes Stichwort. Dazu nochmal eine Nachfrage. Die Sustainable Packaging Coalition findet, dass Papier und alle Arten von Metallen die beste Nachhaltigkeitsperformance haben. Warum haben dann, da sind wir wieder beim Aluminium-Thema, eigentlich nachhaltige oder Metallverpackungen dennoch keinen so guten Ruf?
Ja, jetzt muss man aufpassen, jetzt haben wir den nächsten Begriff, ja, die Nachhaltigkeitsperformance, ja, den Sie annehmen, also die Leistung. Also jetzt kommen wir doch dazu, dass wir es auch noch messen können und messen, dazu brauchen wir Kriterien. Ja. Jetzt hatten Sie gesagt, Papier und alle Arten von Metall wurden da ausgewählt. Das würde ich erstmal so schon mal per se nicht unterschreiben, ja. Also, weil wie gesagt, ich kenne diese Kriterien jetzt nicht im Detail und wenn es Kriterien sind, dann sind die auch verhandelbar. Ja. Und wenn es verhandelbar ist, dann heißt es also, welche Kriterien wurden dort herangezogen und wie werden sie auch gewichtet? Das ist nämlich gar nicht so einfach, jetzt eine Empfehlung zu geben, was ist das nachhaltigste oder umweltfreundlichste Material, weil sie auch erstmal das immer wieder definieren müssen. Aber den Gedanken hinter beiden verstehe ich erstmal. Ja? Wir haben einmal bei Papier, Pappe, Karton immer das Thema des nachwachsenden Rohstoffes. Ja? Also die Annahme, dass Nachhaltigkeit und Nachwachsen schon mal einhergehen. Ja? Das ist aber auch nicht so der Fall. Ja? Nachwachsend bedeutet nicht gleichzeitig nachhaltig. Ja? Also das ist erstmal nur ein Weg dorthin, aber es wird nur weil etwas nachwachsend ist, ist es noch lange nicht nachhaltig. Denken Sie an die Palmöldebatte. Ja, also braucht man nicht dort weiter vertiefen. Bei dem Metall verstehe ich auch den Gedanken dahinter. Das heißt, die gute Recycelbarkeit beeinflusst positiv den Kreislaufgedanken. Wir können also das Metall einmal gewinnen und dann in einem Kreislauf halten und mit wenigen Materialveränderungen dort immer wieder in diesen Kreislauf einfließen lassen. Aber auch dort wieder, auch die Herstellung, ne, Aluminium, wachsender Bedarf. Und niemand würde auf die Idee kommen, den Bauxitabbau, den wir ja dort brauchen, Bauxit als Rohstoff für die Aluminiumgewinnung, diesen Bauxitabbau als nachhaltig zu betrachten, würde ich schon auch stark bezweifeln, dass das viele Menschen machen. Ja. Noch ein anderer Gedanke zu den zwei Materialien. Mir fehlt auch bei diesen ganzen Diskussionen immer die Anwendung. Ja. Also einfach nur zu sagen, Papier und Metall, das ist es jetzt. In welche Anwendung? Bedeutet das, dass die Mehrwegglasflasche jetzt gegenüber der Aluminiumgetränkedose das Nachsehen hat? Also das fehlt mir dort dann immer. Wir müssen jede einzelne Verpackung, jede einzelne Lösung individuell betrachten, individuell bewerten und individuell eine Empfehlung geben. Ein pauschales Material-Bashing oder ein pauschales Material nach, hervorheben, davon halte ich eigentlich immer relativ wenig. Obwohl wir Menschen eben einfache Lösungen wollen, aber die Lösung bei Verpackungen oder bei Produkten ist leider nicht so einfach.
Ja, Sie sagten gerade, was die Stärke bei Metallen ist, ist das die Recyclingfähigkeit oder dass es halt auch, wie Sie ausdrücken, letztendlich bis Sankt-Nimmerleins-Tag genutzt werden kann. Da würde ich gerne Herrn Decken wieder ins Gespräch holen. Daran setzen Sie ja jetzt mit Ihren Recyclingkapseln. Aber es gibt auch an diesen Recyclingkapseln Kritik. Die Deutsche Umwelthilfe wirft Nespresso beispielsweise Mogelei und sogar Greenwashing vor, weil das Material aus dem Verschnitt von Industrieproduktion stammen soll und gar nicht von der Müllkippe. Also eigentlich ist es schon noch in dem Sinne dann Ur- oder Ursprungsaluminium. Was ist da dran an dem Vorwurf?
Ja, das ist natürlich so nicht ganz richtig. Wir halten uns also an alle gängigen Normen und Standards, die es natürlich da gibt. Und in diesem Fall die ISO 14021, die die Nutzung nachhaltiger Claims, wie beispielsweise, was man unter recyceltem Material zu verstehen hat, regelt. Laut der ISO werden sowohl Quellen von Aluminiumschrott von Endkonsumenten, wie Sie sagen, von der Müllkippe, als auch Material, das während des Produktionsprozesses zurückgewonnen wird, sofern es nicht im gleichen Prozess wieder eingesetzt werden kann, als recyceltes Material bezeichnet. Und unser Material in unseren neuen Kapseln kommt aus beiden Quellen.
Da möchte ich kurz nachfragen. Sie sagten eingangs, dass Sie bis Jahresende sozusagen bei Privatverbrauch das auf 80% den Anteil hochfahren wollen. Ist das A nur für Deutschland und B, haben Sie genug Recycling-Aluminium auch in der Hinterhand für die Zukunft?
Ja, das ist nicht nur für Deutschland, sondern das ist sowohl für unsere Original Line als auch unsere Vertuo Line Kapseln wirklich global, weswegen es bei uns jetzt dann die 2 Jahre gedauert hat, um es wirklich auf der gesamten Breite auch auszurollen.
Da hole ich jetzt gerne auch nochmal Professor Klaus an Bord. Sie sagten vorhin zu Recht, Herr Klaus, es kommt ja auf die Nutzung an. Also einfach nur das Produkt an sich oder das Material an sich zu betrachten, ist vielleicht zu kurz gesprungen, sondern im Nutzungsprozess gewinnt es sozusagen seine gute oder seine schlechte Performance. Wie sehen Sie den Einsatz davon von Aluminium, gerade auch im Lebensmittel- oder auch im Kaffeebereich?
Ja, also der Herr Decker hat es am Anfang ja eingeführt. Also Aluminium ist in seiner Eigenschaft für die Lebensmittelverpackung, können Sie es wie eine Art Aromatresor eigentlich bezeichnen. Ja, also die Sperreigenschaften von Aluminium sind hervorragend. Sprich, das heißt, das, was wir bei Lebensmitteln immer haben, ist, dass wir dort Sauerstoff versuchen fernzuhalten. Wasserdampf ist häufig ein Thema. UV-Licht, Aromen sollen im Produkt bleiben. Und dort hat Aluminium hervorragende, exzellente Eigenschaften. Das heißt, wenn Sie dort den Stellenwert extrem hochlegen, dann kommen Sie häufig um Aluminium nicht drum herum. Das ist eins von diesen Themen, warum Aluminium auch immer wieder benutzt wird. Ja. Ich würde aber gerne nochmal drauf einhaken auf dieses Recycling, was der Herr Decken gerade angesprochen hat. Das ist ein so ehrenhaft dieser Ansatz auch gerade ist von Nespresso, ist das trotzdem ein Problem aus Sicht des Konsumenten. Der Konsument erkennt nicht, was ist eigentlich mit dem Recycling-Gedanken dort verbunden. Ja, wir haben jetzt diese zwei Quellen, die Herr Decken dort beschrieben hat, einmal ja gehört. Und ich will das einmal kurz nochmal ausführen. Vielleicht hilft es nochmal, dass es nochmal klarer wird, was es eigentlich dort mit auf sich hat mit diesen zwei Quellen. Also wir haben einmal dieses Recycling von Produktionsindustrieabfällen. Ja. Das müssen Sie sich so vorstellen, als wenn Sie jetzt zu Hause basteln, mit einem Bastelbogen schneiden dort Ihr Papier, Ihre Pyramide oder was auch immer Sie gerade sind, basteln und dann haben Sie was übrig von diesem Papier. Und das können Sie dann eigentlich dann ins Recycling führen. Ja. Das wäre so wie das Produktionsabfälle. Ja. Das heißt, wir haben Aluminium und dort wird dann zum Beispiel Ronden ausgestanzt und dann bleibt dort übrig noch was übrig, sind die Stanzabfälle und die führen Sie dann wieder in einen Recyclingprozess zurück. Wenn Sie das so mit so einer Floskel aus dem Fußball vergleichen wollen, dann ist das so die Kreisliga des Recyclings. Ja, also das ist, warum ist das so? Weil Sie haben sehr viele positive Eigenschaften des Materials. Erstens ist es sortenrein. Sie wissen dort, was Sie übrig haben und deshalb wissen Sie auch, welches Material dort dran ist. Sie müssen es nicht groß einsammeln, sondern es fällt ja direkt dort vor Ort an. Sie haben keine Kontamination mit Lebensmitteln oder Arzneimitteln oder Chemikalien oder was später auch immer die Verpackung nachher beinhalten wird. Ja, all das haben Sie alles nicht. Sie können es also selbst beeinflussen, auch wie das Material aussieht, weil Sie haben ja selbst das Material ausgewählt. Ja, also Sie sind auch derjenige, der dafür verantwortlich ist, ob es gut oder schlecht recycelbar ist. Und dann führen Sie das Ganze zurück. Ja. Aber auch das muss man erstmal machen. Und auch das ist nicht völlig anspruchslos. Das würde ich gar nicht bestreiten. Aber es ist von der Komplexität her mit dem zweiten Quelle sehr viel einfacher. Die zweite Quelle ist dieses sogenannte Post-Consumer, also nach dem Verbraucher. Da sprechen wir also vom gelben Sack oder vielleicht sogar von der Restmülltonne. Dort finden Sie erstmal ein Sammelsurium, alles, was Ihnen nicht mehr zu Hause gefällt. Und dort müssen Sie das ja erstmal raussortieren. Sie müssen es erstmal sortenrein bekommen. Und wenn Sie es dann erstmal sortenrein bekommen haben, ja, müssen es auch in einer ansprechenden Menge, in einer großen Menge dort sein, dass das Ganze auch wirtschaftlich noch irgendwie vernünftig handhabbar ist. Und dann müssen Sie das Ganze so recyceln, dass Sie eine Lebensmittelqualität wiederbekommen, weil die Sicherheit des Konsumenten mit recycelten Produkten bedarf, ist eines der wichtigsten Themen auch. Wir dürfen nicht einfach sagen, wir recyceln das und dann machen wir da wieder Lebensmittel rein und dann geben wir es dem Konsumenten. Wir müssen immer sicher sein, dass wir dort Lebensmittel-Echtheit garantieren können. Und das Ganze muss in der Produktion auch noch handhabbar sein. Also die Eigenschaften des Materials können sich ja verändern durch den Recycling-Prozess. Und so eine, wenn man so mal so eine Anlage von Espresso da gesehen hat, oder auch die Herstellanlagen von so den Kapseln, die laufen mit unglaublichen Geschwindigkeiten. Da brauchen Sie Materialeigenschaften. Da können Sie nicht einfach mal ein paar Metallsorten zusammenkippen und das klappt dann schon irgendwie. Ja, also das ist nicht ganz so einfach. Das ist die Champions League, aber da muss der Weg hingehen. Ja, also das ist ganz klar. Dort muss der Weg hingehen. Aber ich glaube, da sind wir auch auf dem Weg dahin.
Sie sagten, Herr Professor Klaus, gerade, es kommt halt auch darauf an, dass man die Materialien gut einsammelt. Das ist tatsächlich in der Industrieproduktion leichter als in Privathaushalten. Da arbeitet Nespresso ja seit vielen Jahren und auch andere natürlich auch mit dem Grünen Punkt zusammen, über dass das in Deutschland zumindest eingesammelt wird. Nichtsdestotrotz gibt es da auch immer wieder Hindernisse und Herausforderungen. Aber letztendlich ist, wenn Sie den Recyclingweg gehen wollen, dieses Einsammeln ganz entscheidend. Sie machen dazu ja derzeit, Herr Decken, auch eine große Kampagne, sieht man auf vielen Webseiten, Recycling, recyceln Sie mit. Und ich habe mich jetzt gefragt, findet diese Kampagne auch vielleicht ein bisschen vor dem Hintergrund von dem Verpackungsgesetz statt, was jetzt auch eine ambitionierte Quoten gesetzt hat? Unter anderem soll ja die Quote für Aluminium von 60% auf 80% erhöht werden.
Also da kann ich Ihnen ganz klar die Frage mit Nein beantworten. Also durch den relativ hohen Aluminiumanteil in unseren Kapseln haben wir schon heute eine sehr gute Sortierbarkeit und eine sehr gute Recycelbarkeit. Das heißt, wir sehen das Problem bei uns nicht in der Handhabung der Kapseln in den Sortieranlagen. Die große Herausforderung bei uns ist, dass dieses ganze Thema Müllentsorgung beim Verbraucher einfach hochkomplex ist. Welche Produkte werfe ich in welche Tonne und wenn dann noch ein Papiergegenstand noch laminiert ist und vielleicht auch noch Lebensmittel drin hatte, darf er in die blaue Tonne oder muss er in den Restmüll? es ist einfach sehr komplex und die Leute sind verunsichert und genau da wollen wir anknüpfen für Kaffeekapseln und Aufklärung betreiben. Und das haben wir zuletzt im letzten Jahr gestartet mit der großen Marketingkampagne, die wirklich als Hauptkern das Thema Recycling-Commitment beinhaltet hat. Und da wollen wir einfach unsere Kunden einerseits darauf aufmerksam machen zu recyceln und natürlich auch dazu motivieren, die Kapseln entsprechend zu recyceln, denn Recycling lebt vom Mitmachen.
Ich habe irgendwo mal gelesen, dass die neueren Kapseln oder die recycelten Kapseln letztendlich mit weniger weichem Aluminium auskommen, als es früher der Fall war. Da ist ja auch eine Art von Forschungsentwicklung dahinter. Deshalb ist kurz die Frage nochmal an Professor Klaus. Inwieweit forscht man da auch industrienah?
Ja, also ein Forschungsthema ist immer so eine sehr interessante Frage. Ja, wird denn da geforscht? Ja, geforscht wird seit 100 Jahren oder Hunderten von Jahren oder so. Und wir haben eine permanente Weiterentwicklung. Ja, und das sehen wir auf verschiedenen Bereichen. Und dort wird hochschulseitig sicherlich viel gemacht, aber in Instituten, Fraunhofer und wie sie alle heißen, aber auch in die Industrie selbst bringt diese Themen ja voran. Ja, wir tun mal so, als wir sagen, oh, jetzt kommt einer auf die Idee, so, lass uns doch mal forschen. Ja, als wäre das jetzt ein großer Gedanke. Die Frage ist, wie schnell ist die Forschung und was sind die Ergebnisse daraus? Und dann muss man, das eine Thema ist das, was Sie gerade sagten, die Materialien zu verbessern, dass wir mit weniger auskommen, mit gleichem Ergebnis. Sprich, dass wir immer noch die Eigenschaften haben, wir können es immer noch vernünftig verpacken und richtig handhaben. Das ist einmal diese Materialforschung, aber auch auf der Recyclingforschung, da passieren derzeit große Schritte und es ist auch in den letzten Jahren viel passiert. Ja? Denken Sie ans PET-Recycling, also die Kunststoffflaschen. Da sind wir heute bei den 100% Flaschen, da sehen Sie auch im Supermarkt, ich war mal eine Flasche und ich bin wieder eine Flasche und demnächst werde ich noch mal eine sein oder was auch immer da drauf steht. Ja, das war vor 15, 20 Jahren nicht so einfach, ja, also wieder die Lebensmittelqualität dort herauszubekommen. Heute haben wir da saubere Kreisläufe durch das Zwangspfand. Wir haben dort die Möglichkeit, das Ganze so aufzubereiten, um wieder Flaschen in 100% Qualitäten dort herauszubekommen. Wir sind derzeit in Forschungen oder wir haben Anlagen, wo wir es schaffen, Verbundkunststoffe, ja, also das, was eigentlich als nicht recycelbar galt, ja, für viel Zeit. Auch dort gibt es mit lösungsmittelbasierten Recycling so die ersten Erfolge, gibt es schon die ersten Anlagen, die das machen. Also es geht Schritt für Schritt voran und in den letzten Jahren, das muss man tun, hat es nochmal einen neuen, ja, wie sagt man so schön, Drive bekommen oder noch mehr Impuls bekommen, weil die Industrie und vor allem mit so Unternehmen, Markenartikler wie Nespresso auch immer mehr gezwungen werden, auch aktiv zu werden und immer weiter die Forschung voranzutreiben. Ja, das heißt also, es ist nicht nur, dass die Forschung vor sich, der Hochschulprofessor oder der Institutleiter vor sich hin forscht, sondern es wird eingefordert. Das hat sich vielleicht geändert, dass diese Umweltforschung, neue Materialien, neue Recyclingverfahren, dass das immer mehr eingefordert wird und auch dort gefördert wird.
Um Ihren Gedanken aufzugreifen, diesen Satz, ich bin eine Kapsel und ich werde wieder eine Kapsel, das ist, Herr Decken, eigentlich nicht immer bei Ihnen so, sondern es gibt auch unterschiedliche Verwendungen. Bei Second Life nimmt das Nespresso. Woran machen Sie dann eigentlich fest, ob es noch für eine Kapsel reicht oder ob man besser ein Fahrrad oder einen Fensterrahmen rausmacht?
Ja, genau. Second Life ist bei uns im Prinzip die internationale Metapher, um darauf hinzuweisen, dass neue Produkte aus dem Material entstehen können. Für uns ist in erster Linie wichtig, dass aus der gebrauchten Kapsel etwas Neues wird und uns geht es darum, Verantwortung dafür zu tragen, dass das Material wieder neu genutzt werden kann. Wir haben bei Nespresso im Rahmen beispielsweise im Schweizer Markt einige Kooperationen, die wie zum Beispiel mit dem Schweizer Taschenmesserhersteller Victorinox oder einem Kugelschreiber von Caron d'Ache, die zeigen, was für hochwertige Produkte aus alten Kapseln auch wieder entstehen können. In Deutschland haben wir das System, wie Sie das schon sagten, wir sind freiwillig beim Grünen Punkt lizenziert. Wir nutzen das duale System, was natürlich den großen Vorteil hat, dass es über ganz Deutschland eine Abdeckung gibt. Das heißt, die Entsorgung von gebrauchten Kapseln ist für den Kunden sehr leicht in seiner eigenen Tonne handhabbar. Aber hier landen natürlich auch andere aluminiumhaltige Verpackungen, was zur Konsequenz hat, dass in Deutschland aus dem Wertstoff dann im Zweifel eher ein Fensterrahmen oder ein Autoteil wird oder eben andere Alltagsgegenstände.
Lassen Sie uns noch mal in die Glaskugel gucken, was vielleicht in der Zukunft noch möglich ist. Herr Professor Klaus, am Fraunhofer Institut in Dresden, habe ich gelesen, forscht man an sogenanntem raffiniertem Aluminium. Ihre Kollegen dort sagen, dass man damit das Alu-Recycling revolutionieren könnte. Können wir da vielleicht in der Zukunft da sogar aus der Forschung noch so richtig disruptive Innovationen vielleicht erwarten, die unseren ganzen Zank, den wir jetzt über Recyclingquoten und Quellen haben, die wir gerade geführt haben, dass das auf den Kopf stellt?
Das sind jetzt wieder zwei Fragen, ja, und die will ich auch gerne kurz auseinandernehmen. Ja. Das eine ist, kommen Innovationen, und die zweite Frage ist, gibt es Zank? Zu den Innovationen hatte ich ja vorhin schon gesagt, die Recycling-Branche, die macht derzeit wirklich große Sprünge, ja, und es geht auch wirklich weiter über alle Materialien hinweg, geht erstmal um das Sortieren, ja, dass wir immer besser sortieren können, jetzt die Materialfraktion, dass die immer mal sortenreiner werden, dass wir dort mit neuen Recyclingverfahren auch wieder die Qualität wie das Ursprungsprodukt, also wie eine Kapsel, dass wir dort wieder Qualitäten hinbekommen, um wieder eine Kapsel vielleicht später draus zu machen. Ja, also da geht der Weg hin, und das Forschungs-Innovationstempo hat auch stark zugenommen, und Deutschland ist dort auch wirklich ein guter Standort für solche Hochleistungstechnologie. Das ist eben nicht ganz einfach. Ja, das muss man auch immer noch dazu sagen. Bei allem Willen, wir müssen auch immer die Sicherheit, die Lebensmittelsicherheit im Auge behalten. Ja, also das würde ich sagen, ja, das lösungsmittelbasierte Recycling hatte ich angesprochen, für Kunststoffverbunde und. Da gibt es sehr viele Sachen. Ja. Eine zweite Facette neben den Innovationen, die will ich unbedingt ansprechen, ist auch das Umdenken. Ja. Eins der Schlagworte der Zeit ist gerade, oder Schlagworte sind drei, Design for Recycling. Ja. Das heißt, wir gehen in der Verpackungsentwicklung und auch in der Produktentwicklung so weit, dass wir sagen, wir denken heute schon an den Recyclingprozess. Wie muss ich Materialien auswählen, dass sie später wieder besser recycelbar sind? Ja. Das war viele Jahre vorher immer kein Gedanke oder nur ein geringerer Gedanke. Heute ist das auch bei der Materialauswahl wirklich ein großer Gedanke. Es gibt Leitfäden dafür, welche Verpackung sollst du nehmen, welche Materialien, welche Farben sollst du vielleicht vermeiden und. Ja, also dieser Gedanke wird auch der Recyclingbranche dort nachhaltig helfen. Ja. Der zweite Gedanke war von Ihnen, ja, die zweite Frage, wird es weiter Zank geben? Ja, den wird es geben. Verpackung steht immer im Fokus. Ja. Wenn Sie morgens aufstehen, ins Bad gehen, sich die Zähne putzen, die Haare shampoonieren, dann haben Sie eine Verpackung in der Hand und die wird irgendwann leer sein, und dann sagen Sie, muss das sein. Ja. Und das war schon seit der Mitte der 90er befasse ich mich mit Verpackungen, mein ganzer Lebensinhalt beruflich ist Verpackungen, und die stehen immer in der Kritik. Und machen wir uns nichts vor, wir reden hier von einzelverpackten Kaffee. Den können Sie so nachhaltig, recycelbar verpacken, der decken, wie er möchte. Irgendeiner wird immer kommen und fragen, muss denn das sein? Ja, muss das einzelverpackt sein, ja oder nicht? Nein. Und dann kann Herr Decken sagen, wie der Kreislauf aussieht. Die Frage, muss es einzelverpackt sein, wird er nicht los. Ja, und deswegen den Zank wird es bei 100% Quoten immer noch geben.
Den Faden reiche ich gerne, oder den Gesprächsstoff reiche ich gerne nochmal an Herrn Decken zurück. Vielleicht auch kombiniert mit noch einer Nachfrage. Wie Professor Klaus sagte, es wird immer Zank geben, aufgreifen. Und der zweite ist, als eine Antwort auf diesen Zank, so nenne ich das jetzt mal, haben Sie ja auch dieses Thema eben Kaffee- oder Recycling-Kapseln entwickelt. Und meine Frage wäre, ist das jetzt schon das Ende der Narration bei Ihnen, oder wie können Sie das noch weiter drehen?
Genau, also ich denke, wir sind auf keinen Fall schon beim Ende. Das ist immer, alles befindet sich so ein bisschen im Wandel, und genauso natürlich auch das Material, was wir hier einsetzen. Wir haben jetzt gerade auf das Recycling-Material umgestellt, was für uns ein großer Schritt ist. Wir beobachten aber natürlich weiterhin den Markt, schauen, was es für Innovationen gibt. Derzeit sind wir noch der Meinung, ist Aluminium das optimale Material für uns? Aber das ist natürlich nicht auszuschließen, dass es vielleicht irgendwann mal eine neue Lösung, eine bessere Lösung gibt. Wenn wir gleichzeitig noch auf den Zank vielleicht einmal eingehen, auf den, wo Ihre Frage gerade auch drauf abzielte, wenn wir eine Kaffeekapsel betrachten, haben wir natürlich immer das Thema Verpackung. Nur muss man, wenn man jetzt wirklich auf die Kaffeekapsel guckt, das gesamte Produkt natürlich auch sehen. Und da reicht es dann nicht nur auf die Verpackung zu schauen, die natürlich auch einen Einfluss auf die Gesamtperformance hat, aber man muss den gesamten Lebenszyklus betrachten. Und hier stellt es sich so dar, dass die Verpackung nach der Nutzung und nach dem Kaffeeanbau, das heißt der Menge des Kaffees, die natürlich auch verwendet wird, an dritter Stelle kommt, was den Impact betrifft, und dass wir deutliche Vorteile beziehungsweise auch vielleicht einfach auch keine Nachteile gegenüber anderen Systemen haben, wenn man eben diese gesamte Betrachtung sich anschaut. Da wir, wenn man beispielsweise auf einen Vollautomaten guckt, meistens so mit 10 bis 12 Gramm Kaffeepulver kalkuliert. Unsere Kapseln haben immer wirklich nur 6 Gramm Kaffeepulver drin. Dementsprechend haben wir hier schon einen Effizienzvorteil. Gleichzeitig sind unsere Geräte wirklich so ausgerichtet, nur die nötige Menge Energie, Wasser, Strom zu benutzen. Auch hier sind wir wirklich sehr optimiert. Deswegen ist es zu einfach, sich die Kapsel nur an der Verpackung festzumachen.
Das war ein schöner Schluss, den Sie beide da noch reingebracht haben. Deshalb würde ich das gerne vielleicht mit so einem Zitat zusammenführen. Ich habe irgendwo gelesen, Recycling lebt vom Mitmachen und nicht vom Miesmachen. In dem Sinne danke ich Ihnen beiden für die spannende Diskussion und für die guten Einblicke und auch den aufzuzeigen, was da noch an Potenzialen möglich ist. Und das Thema bleibt spannend. Herzlichen Dank für Ihr Mitwirken.
Danke, Herr Lenzen.
Danke, Herr Lenzen.